Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wenn es ein alles überstrahlendes Gesicht des deutschen Frauenfußballs gibt, dann ist es das von Silvia Knight. 14 Jahre spielte sie in der Nationalmannschaft, die meisten davon als Kapitänin. Danach war sie 10 Jahre Co-Trainerin und Trainerin. Auf und neben dem Feld stand sie für Erfolg, den sie jetzt wiederbringen soll, denn sie wird das deutsche Gesicht der gemeinsamen Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden für die Weltmeisterschaft 2027. Und erfolgreiche Zeiten, die kann der deutsche Frauenfußball auch gut gebrauchen, denn so richtig rund läuft es in den letzten Jahren nicht unbedingt. Neben Glanzzeiten kennt Silvia Knight aber auch noch die Anfänge, die von Klischees und Vorurteilen geprägt waren. Und so lange sind sie noch gar nicht her, denn erst am 31. Oktober 1970 erlaubte der DFB den Frauen unter seinem Dach organisiert Fußball zu spielen. Für Deutschlandfunk Kultur blickt Wolf-Sören Treusch zurück auf 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland.
Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal.
Mai 2019. Im Vorfeld der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich produziert der Werbepartner der deutschen Fußballfrauen diesen Spot.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da.
Gleichermaßen ironisch wie selbstbewusst grenzt sich die Frauennationalmannschaft darin vom sogenannten starken Geschlecht ab.
Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
50 Jahre Frauenfußball, das ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist aber auch immer noch der fortwährende Kampf um Anerkennung. Sportlich wie gesellschaftlich.
Ja, wir müssen, glaube ich, geduldig sein und dass Vereine das vielleicht als selbstverständlich ansehen, dass die Frauen dazugehören.
Wir müssen noch einige Hürden nehmen, also klingt ein bisschen wie eine gesprungene Schallplatte, aber dass wir halt so in den Medien so gar nicht vorkommen, bei der Sportschau so gar nicht vorkommen, obwohl es, glaube ich, relativ einfach ist, da zum Beispiel 20 Sekunden vom Spitzenspiel zu zeigen, dann ist das halt aus meiner Sicht noch nicht wirklich gleichberechtigt.
Anja Mittag und Viola Odebrecht haben mehr als ein Jahrzehnt gemeinsam für die deutsche Frauennationalmannschaft gekickt. Sie sind Welt- und Europameisterin geworden. Anja Mittag auch Olympiasiegerin. Mittlerweile sorgen sie beim Zweitligisten RB Leipzig dafür, dass es weiter aufwärts geht mit dem Frauenfußball. Bei aller berechtigten Kritik findet Viola Odebrecht die Entwicklung, die ihr Sport seit 1970 vor allem in der Leistungsspitze genommen hat, enorm.
Die Voraussetzungen für die Spielerinnen sind definitiv professioneller geworden. Trainingswissenschaftlich, wie die Trainer heutzutage ausgebildet sind, wie die auf den Platz gehen, mit den Mädels arbeiten, was die Leistungsdiagnostik angeht, was die taktischen Mittel angeht, wie die mit den Spielerinnen gehen, die Analysen sind mehr geworden. Und genau das würde ich gerade tatsächlich sagen, dass das so der markanteste Unterschied ist. Und natürlich sind im Endeffekt auch die Gehälter gestiegen.
Wir Frauen spielen Fußball, wer hätte das gedacht?
Genau so war es, dass man richtig so von der Pike auf dem Hinterhof praktisch so ein bisschen geknödelt hat.
Die Zeiten sind vorbei, da uns die Männer ausgelacht.
Wir waren ja alles fast erwachsene Frauen und das sah bestimmt nicht toll aus, als wir gespielt haben. Aber wir haben Spaß gehabt und das war die Hauptsache.
Barbara Streufert und Hannelore Ratzeburg. Beide gehören zu den Pionierinnen des Frauenfußballs in Deutschland.
Wir fummeln durch die Reihen, das ist eine wahre Pracht.
Bis die dann gesagt haben, die Tour, was ihr kassiert habt, das habt ihr von einem Mädchen kassiert. Na, und da waren sie dann geplättet.
Wenn wir so richtig stürmen, ja, dann gute Nacht.
Ich wollte unbedingt spielen und ich wollte mich nicht damit abfinden, dass wir irgendwo so am Rande laufen, sondern dass für uns alles gleichwertig organisiert wird.
Wenn wir so richtig stürmen, ja, dann gute Nacht.
Die eine, Barbara, genannt Charlie Streufert, die später das soeben gehörte Lied komponierte und sang, gründet bereits 1969 eine Damenfußballmannschaft, wie es damals noch heißt. Ihre ersten Spiele finden quasi illegal statt, ohne Genehmigung des Deutschen Fußballbundes. Zuschauer kommen dennoch, vor allem Männer erwarten ein Spektakel.
Wir hatten zum Beispiel eine recht vollbusige Dame im Team und dann hat die den Ball so mit der Brust gestoppt und der plumpste dann so richtig vor ihr nieder und dann kamen dann die Rufe aus dem Publikum, jawohl, klemm ihn fest und alles solche Dinge. Na gut, da hat man dann selbst drüber gelacht. Es war auch eine komische Situation. Das war also alles überhaupt nicht tragisch.
Als der DFB am 31. Oktober 1970 den Frauen erlaubt, unter seinem Dach organisiert Fußball zu spielen, schließen sich Charlie Streufert und ihre Mitstreiterinnen Tennis Borussia Berlin an. Auch ein Trainer findet sich schnell, Horst Nussbaum, ein ehemaliger Fußballprofi, der unter dem Künstlernamen Jack White auch als Schlagerproduzent Karriere macht. Seine ersten Übungseinheiten allerdings sind ein Reinfall.
Jedenfalls saßen die alle auf der Erde, die Mädels, und da wurde dann der Plumpsergeht rumgespielt. Und da habe ich gedacht, ach du lieber Herr Mellner, das guckst du dir jetzt an und dann beim nächsten Mal das Training noch ein oder zwei Mal und dann nimmst du davon wieder Abstand, weil ich da ganz andere Vorstellungen von hatte. Ne?
Charlie Streufert bleibt, es zahlt sich aus. Mit Tennis Borussia wird sie etliche Male Berliner Meister und Pokalsieger und verliert 1976 nur ganz knapp das Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen Bayern München.
Wir haben ja zu der Zeit nur 2x30 Minuten spielen dürfen. Das war ja, ne, diese ganzen besorgten Funktionäre. Oh Gott, die armen Frauen, die könnten das nicht durchhalten. Wir sollten ja auch mit einem kleinen Ball spielen, auf kleine Tore und ohne Stollenschuhe. Und ach du liebes bisschen.
Die andere Pionierin des Frauenfußballs, Hannelore Ratzeburg, gründet ihre erste Damenmannschaft in Hamburg, beim SV West Eimsbüttel. Weil sie jedoch nicht ganz so talentiert ist wie Charlie Streufert, konzentriert sie sich schon früh auf die organisatorischen Dinge. 1972 gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball im Hamburger Fußballverband.
Erstmal wollten wir nur Punktspiele spielen, dann kam Pokalwettbewerb dazu. Dann haben wir Mädchenspielbetrieb aufgebaut, weil ich gedacht habe, wenn es mir Spaß macht, müsste es doch jungen Mädchen und Kindern auch Spaß machen. Und dann hätten sie einfach auch die Möglichkeiten, wirklich erfolgreicher zu spielen, wenn sie in jungen Jahren anfangen, Fußball zu spielen. Ich hatte von solcher Arbeit keine Ahnung. Aber ich habe immer gedacht, das Hintertürchen ist da, es ist ein Ehrenamt, ich könnte gehen, wenn es gar nicht geht.
Doch die Funktionärsarbeit macht ihr Spaß. Und Widerstände überwinden noch viel mehr.
Wie bei einer neuen Mode machen immer mehr Frauen und Mädchen mit. In manchen Orten haben sich ganze Kegelclubs auf Damenfußball umgestellt. Der DFB hat diesen fußballspielenden Amazonen seinen offiziellen Segen gegeben, um damit, wie ein Fußballfunktionär erklärte, zu verhindern, dass Frauenfußball auf das Niveau von Damenringkämpfen absinkt.
Das war jetzt nicht unbedingt Hurra, die Frauen kommen und Hurra, die spielen jetzt Fußball, sondern das wird schon in 2 Jahren wieder vorbei sein. Das ist so eine Modeerscheinung. Ne? Das ist ja im Moment alles so ein bisschen in Aufruhr und die Frauen sind dann halt auch ein bisschen in Aufruhr. Lass sie mal ruhig spielen, das läuft sich dann schon tot.
Lange Zeit kämpfen die Frauen mehr gegen Klischees und Vorurteile als um den Ball. Die verbalen Foulspiele in der Berichterstattung hören nicht auf. Die Fernseh- und Hörfunkarchive von ARD und ZDF sind voll von spöttischen Kommentaren aus den beginnenden 1970er Jahren.
Welche Mädchen und Frauen zieht es überhaupt zum Fußball? Sie, um einige Energien, ein paar Pfunde loszuwerden? In heißen Höschen, die mancher schon zu heiß sind? Sie, vielleicht in der Hoffnung, die weite Welt des Fußballs verbreite angenehmere Düfte als die des Kochtopfs.
Was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä?
Legendär 1970 die chauvinistischen Einlassungen von Wim Tölke, dem damaligen Moderator des aktuellen Sportstudios im ZDF.
Ja, sehen Sie, das ist das Schöne an Frauen, sie gehen auch mit einem Ball zart um. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Decken, decken, nicht Tischdecken, richtig? Mann decken, so ist recht.
Jetzt also haben sie es geschafft. Auch auf dem Rasen hat das angeblich schwache Geschlecht endlich seinen Meister. TuS Wörrstadt.
Einen ersten wichtigen Meilenstein in der gesellschaftlichen Akzeptanz erlebt der deutsche Frauenfußball im September 1974.
Fackelzug und 30-Mann-Kapelle waren im Heimatort bestellt, längst bevor der Endspielschlusspfiff ertönte.
TuS Wörrstadt, ein kleiner Verein aus Rheinland-Pfalz, gewinnt das erste Finale um die bundesdeutsche Frauenfußballmeisterschaft. Viel wichtiger aber, Angreiferin Bärbel Wohleben schießt im Endspiel ein Tor, das die Zuschauer der ARD-Sportschau zum Tor des Monats wählen. In 5 Jahrzehnten Frauenfußball erzielen insgesamt 14 Spielerinnen ein Tor des Monats. Zuletzt Anna Blesse vom VfL Wolfsburg im Juli 2020.
Essen ist fertig!
Okay. Komm mal.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Seit Mai produzieren die beiden ehemaligen Nationalspielerinnen Anja Mittag und Josephine Henning einen Frauenfußball-Podcast. Die Episoden sind unterhaltsam. Die beiden berichten viel aus ihrem vergangenen Fußballerinnenalltag, sprechen aber auch ernste Themen an. Regelmäßig holen sie sich eine weitere Gesprächspartnerin vors Mikrofon, zuletzt Nationalspielerin Alexandra Popp. Und die hat auch gleich ein Thema dabei, das ihr Sorge macht: die Kommentare in den sozialen Medien zum Tor des Monats ihrer Mitspielerin Anna Blesse.
Da waren Hate-Kommentare drunter vom Allerfeinsten. Fast nur eigentlich sind es Männer, die es nicht schaffen, den Frauenfußball zu akzeptieren und vor allem zu respektieren. Es einfach anzuerkennen, dass wir Fußball spielen und dass wir genau mit dieser gleichen Leidenschaft Fußball spielen, wie es die Männer auch tun. Das finde ich einfach unfassbar traurig. Ja, das nervt mich gerade völligst. Also wie man im Jahr 2020...
Geht überhaupt nicht. 2020 also, und das ist sowas passiert noch.
Ja, richtig.
Der Vorfall zeigt, es wird noch dauern, bis es völlig selbstverständlich ist, dass Frauen kicken und Männer ihre chauvinistischen Kommentare für sich behalten. Anja Mittag hat sich entschieden, die Beleidigungen zu ignorieren.
Klar ärgert das einen, aber man hat es so oft gehört, dass man so eine gewisse Distanz dazu aufbaut oder findet und man sich denkt, okay, gut, du willst da keine Energie reinstecken, was willst du dich da jetzt noch aufregen, das hast du 100-mal gemacht, das ist es gar nicht mehr wert.
Bereits in der 22. Spielminute hatte Ursula Lohn ihren ersten großen Auftritt, 1:0. Die 22.000 Zuschauer feuerten an, wollten mehr und die Tore purzelten geradezu.
Rückblick. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Frauenfußballs, der Gewinn des ersten EM-Titels 1989 im eigenen Land. Der Halbfinalerfolg gegen Italien wird live im Fernsehen übertragen, ein Novum. Das Finale gewinnt die deutsche Mannschaft mit 4:1 gegen Norwegen. Die damalige Mittelfeldspielerin und heutige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erinnert sich an die Euphorie vor dem Endspiel.
Wir waren in Kaiserau untergebracht und fuhren dann von dort aus nach Osnabrück und kamen dann an. Und da standen 3000 Menschen vor den Toren und kamen gar nicht mehr rein, weil das Stadion ausverkauft war.
Wunderbar. Freude über Freude, ein wahnsinniger Erfolg für die deutsche Mannschaft.
Im Finale ebenfalls dabei Silvia Neid. Ob als Spielerin, Co-Trainerin oder Bundestrainerin, sie ist an allen 11 Titeln beteiligt, die die deutschen Fußballfrauen seit 1989 erringen. Eine beeindruckende Bilanz.
Europameister, das war natürlich was Tolles. Dadurch war es der Durchbruch und eben auch, dass viele junge Mädchen angefangen haben, sich dann in den Vereinen anzumelden. Oder die Eltern haben es dann befürwortet oder erlaubt, dass sie in einen Verein gehen dürfen. Und damit boomte das halt ganz einfach, ne? Dieser Mädchen- und Frauenfußball.
1990, ein Jahr nach dem Gewinn des EM-Titels, bekommen endlich auch die Fußballfrauen vom DFB ihre Bundesliga. Zweigeteilt in Nord- und Südgruppe mit jeweils 10 Mannschaften aus der alten Bundesrepublik.
Es war natürlich schon was Besonderes, dass der Frauenfußball an sich besser anerkannt wurde und dass es auf einmal eine Frauenbundesliga gab. Das war eigentlich schon das Allerhöchste der Gefühle.
Emmy Winkler ist Betreuerin bei der Übermannschaft jener Zeit, dem TSV Siegen. Zwischen 1986 und 1996 holt der Klub 6 deutsche Meistertitel und 5-mal den DFB-Pokal. Die besten Fußballerinnen Deutschlands, darunter auch Silvia Neid, spielen im Siegerland, weil ortsansässige Unternehmer ihnen einen Arbeitsplatz verschaffen. Am 16. Juni 1991 erlebt der deutsche Frauenfußball wieder mal eine Premiere, das erste Bundesliga-Endspiel. Im heimischen Stadion empfängt der TSV Siegen den FSV Frankfurt. 4.500 Zuschauer sind da, ein WDR-Reporter interviewt Emmy Winkler während des Spiels. Es ist die 34. Spielminute, gerade hat Siegen das 3:1 erzielt.
Ist super jetzt. Also mit 2 Toren Vorsprung, da sind wir schon so gut wie sicher. Das gibt unseren Mädels auch Auftrieb. Ich denke, da hatten wir jetzt nur 1 oder 2.
Ich war immer mit vollstem Herzen dabei.
Jetzt ist alles drin. Jetzt sind wir deutscher Meister. Hoffentlich.
Nach diesem Endspiel, das Siegen 4:2 gewinnt, wird die Frauenbundesliga auf 11 Teams pro Staffel aufgestockt. Der Grund? 2 Mannschaften aus der ehemaligen DDR stoßen hinzu. Wismut Aue und der USV Jena. bei dem Bärbel Friedl spielt.
Ich erinnere mich an unser erstes Bundesligaspiel gegen Brauweiler und wir gehen noch ein paar Minuten mit 1-0 in Führung, wo ich gedacht habe, oh, so schwierig wird es wohl doch nicht werden. Aber dann haben wir noch 5-2 verloren. Und ja, es war einfach sehr faszinierend, Spiele gegen Bettina Wiegmann oder Maren Meinert, wo man klar unterlegen war in allen Belangen, wo man sich aber trotzdem gefreut hat, wenn die einen auf dem Bierdeckel dreimal geradeaus gespielt hat, dass man gegen sie spielen durfte.
Frauenfußball ist zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht olympisch. In der DDR wurde er daher nicht gefördert. Es war kein internationales Renommee zu erzielen. Frauenfußball gehörte zum Freizeit- und Erholungssport. Offizielle Meisterschaften gab es in der DDR nicht. Der Wettbewerb um den inoffiziellen Meistertitel des Landes hieß Bestenermittlung. Der Qualitätsunterschied zwischen Ost- und Westclubs im Jahr 1991 ist enorm. Der USV Jena beendet seine erste Saison in der Vereinigten Frauenbundesliga auf dem letzten Platz. 2 Siege, 1 Unentschieden, 17 Niederlagen, Torverhältnis 14-71. Und auch sonst ist die Bundesliga Neuland für die Spielerinnen aus dem Osten.
Dann waren das alle so Vereine, ohne jetzt despektierlich zu sein, Dorfvereine. Also wer wusste schon, wo Schmalfeld liegt? Irgendwo ganz weit im Norden. Und als wir ankamen, graste dort irgendwo angeflockt an das Geländer in Ziegenbock. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gedacht, oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist also der goldene Westen.
Mädels, 12 Minuten noch!
Ein Fußballplatz im Norden Berlins. Mehr oder weniger elegant dribbelt eine Gruppe junger Mädchen um die Hütchen auf dem Rasen. 2011, rund um die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land, ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs, ist die Euphorie groß. Der DFB investiert viele Millionen Euro in Schul- und Vereinskampagnen. Die Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich steigen. Der Mädchenfußball boomt.
Mädels, weiter geht's noch, komm!
Heute, ein Jahrzehnt später, ist Ernüchterung eingekehrt. Sind es 2010 bei den Mädchen bis 16 Jahren noch 8.665 Teams, die organisiert im DFB Fußball spielen, sinkt die Zahl bis 2020 auf 4.525. Ein dramatischer Rückgang, fast um die Hälfte. Viele Mädchen hören auf, wenn der Wechsel aus der U17 in den Erwachsenenbereich ansteht. Wie zum Beispiel die heute 20-jährige Kara.
Ich als 15-jähriges Mädchen war, glaube ich, noch nicht bereit, dann mit 30-Jährigen teilweise zu spielen. Vor allen Dingen, weil die einen ganz anderen Spielstil haben und generell einfach ganz anders denken als 15-jährige Kinder. Deswegen habe ich aufgehört und teilweise vermisse ich es auch, aber ich bereue es nicht, dass ich aufgehört habe.
Auch die Bundestrainerin beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Martina Voss-Tecklenburg weiß, gut organisierter Breitensport ist die Basis für ambitionierten Leistungssport.
Ich glaube, wir müssen auch in dem Bereich einfach flexibler werden. Und da sind wir dran. Das ist ein großes Thema im DFB. Und ich glaube, wenn wir dort mehr Flexibilität in den Spielbetrieb kriegen, mehr Möglichkeiten adäquat den Mädchen in der Altersklasse Spielmöglichkeiten zu geben, dann werden wir auch dort wieder Zuwächse gewinnen.
Deutschlands Spitzenfußball im Frauenbereich muss aufpassen, dass er nicht im Mittelmaß stecken bleibt. Seit dem Olympiasieg der Nationalmannschaft 2016 in Rio de Janeiro bleiben internationale Erfolge aus. Frankfurt, Potsdam, Wolfsburg, vorbei die Zeiten, in denen Vereine aus der Bundesliga die Champions League dominierten. Die großen Clubs in England, Spanien und Frankreich, die man auch aus dem Männerfußball kennt, haben längst aufgeschlossen. Seit Jahren investieren sie mehr Geld in den Frauenfußball als deutsche Vereine.
Mehr investieren, so einfach!
Mit einer Ausnahme. Ein Club aus Sachsen macht mit bei dieser Entwicklung und mischt so die Frauenfußballwelt in Deutschland auf. RB Leipzig.
Zusammengefasst kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass wir gerne Champions League spielen wollen, langfristig gesehen. Deswegen, wir können uns, was die finanzielle Unterstützung angeht, vom Verein definitiv nicht beschweren.
Viola Odebrecht, 2003 Weltmeisterin, leitet seit Sommer 2019 die Frauen- und Mädchenfußballabteilung beim Club des österreichischen Energy-Drink-Produzenten. Das Projekt ist ambitioniert, Die Frauenmannschaft will nach oben. Dabei ist sie gerade erst in die zweite Liga Nord aufgestiegen. Liegt dort allerdings nach 3 Siegen in den ersten 3 Saisonspielen vorn. Drei Männer und 5 Frauen umfasst das Trainer- und Funktionsteam. Mit dabei Anja Mittag.
Meine Einheiten werden vormittags angeboten. Genau, und dann arbeite ich individuell an Schwerpunkten, die mit den Spielern ausgearbeitet sind und versuchen dann halt individuell quasi die Spielerin besser zu machen. Das kann mal Ballkontrolle sein, das kann Torschuss sein, das kann Kopfball sein, das kann Handlungsschnelligkeit sein, das kann Schulterblick sein, das kann Passspiel sein, je nachdem, wo die Spielerin ihre Schwächen sieht oder wir als Trainerteam.
Es findet ein regelmäßiger Austausch mit dem Trainer- und Scoutingstab der Männer statt. Und als absolutes Highlight dürfen die Fußballerinnen auch ein 300.000 Euro teures Hightech-Trainingsgerät nutzen, das Soccerbot 360, mit dem sich Spielszenen in 3D simulieren lassen.
Du stehst drin in so einem 360-Grad-Kreis, also es sind dann so Leinwände und da wird was drauf projiziert, verschiedene Spiele und daraufhin musst du dann Entscheidungen treffen und kannst mit dem Fußball gegen eine Wand passen und kriegst den Ball zurück und dann musst du wieder eine neue Entscheidung treffen. Das können wir zum Beispiel auch nutzen einmal die Woche und wir können hier auch, also ich für mein Individualtraining, die Trainingsplätze nutzen zu Vormittagseinheiten und das ist, finde ich schon, dass wir da sehr gut unterstützt werden für eine erste Mannschaft in der zweiten Frauenbundesliga.
Die Aufbruchstimmung in Leipzig passt gut ins Konzept des DFB. Der will die Frauenbundesliga attraktiver machen und wieder mehr Zuschauer ins Stadion bekommen. In der letzten regulären Saison vor Ausbruch der Corona-Pandemie lag der Schnitt bei 833 pro Spiel. DFB-Präsident Fritz Keller fordert daher von allen Männerbundesligisten, dass sie mehr in den Frauenfußball investieren. Wenn schon, dann richtig, heißt die Devise bei RB Leipzig. Zumal die kolportierten 400.000 Euro, die der Brause-Club zurzeit im Jahr in die Frauenmannschaft steckt, im Verhältnis zum Männeretat in Höhe von 110 Millionen sowieso nur Peanuts sind.
Wir sind in der zweiten Liga, wir kriegen die finanzielle Unterstützung, die wir benötigen. Und dass wir jetzt nicht nächste Saison auf einmal 5 Pernille Harders einkaufen, ist, denke ich, auch logisch.
Pernille Harder, mehrfache Welt- und Europafußballerin aus Dänemark, bei Chelsea London unter Vertrag und mit einem Jahresgehalt von 170.000 Euro eine der bestbezahlten Spielerinnen der Welt.
Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Für viele unserer Spielerinnen, die sehr, sehr jung sind, wäre das gar nicht so gut, wenn wir jetzt uns meinetwegen mit den Großen in Deutschland messen, weil die natürlich auch noch einfach Entwicklungsjahre benötigen, bis sie das volle Potenzial ausspielen können, ausschöpfen können. Deswegen, das ist eigentlich gar nicht unser Ziel.
Keine kostspieligen Zukäufe. Viola Odebrecht will es aus eigener Kraft schaffen. Klar ist aber auch, mit den gewünschten sportlichen Herausforderungen wird auch der finanzielle Handlungsrahmen weiter wachsen. Viola Odebrecht richtet ihren Blick schon in die Zukunft. 50 Jahre Frauenfußball, ja, das ist eine Erfolgsgeschichte, sagt sie. Aber sie findet auch, da geht noch was.
Die professionellen Strukturen, die die Männer haben mit ihren Nachwuchsleistungszentren, mit den Akademien, mit, dass die Jungs alle sich keine Gedanken mehr drüber machen müssen, sondern sich wirklich komplett auf den Sport konzentrieren können, das wären natürlich schon Strukturen, die wir uns im Frauenfußball auch wünschen würden.
Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass der Frauenfußball den kommerziellen Wahnsinn des Männerfußballs mit seinen aberwitzigen Ablösesummen nicht mitmacht. Findet jedenfalls eine der Pionierinnen des Frauenfußballs in Deutschland vor 50 Jahren, Hannelore Ratzeburg, heute DFB-Vizepräsidentin.
Wir haben zu Anfang sicherlich Sport in der Nische als Randsportart gespielt. Wir stehen im Schatten sicherlich auch des Männerfußballs, aber wir haben ein eigenes Profil. Und das ist eben das, was auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Warum kommen Menschen und sagen, wir gucken uns gern Frauenspiele an? Es ist einfach eine andere Art, Fußball zu spielen. So einfach ist es.